Heute Morgen predige ich über das Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 1 bis 14. Johannes 1, Vers 1 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe geworden, und ohne das Wort ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht für die Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht angenommen. Es trat ein Mensch auf, von Gott gesandt, mit Namen Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit alle durch ihn gläubig würden. Nicht war jener das Licht, sondern zeugen sollte er von dem Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Es war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden. Und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Anrecht darauf, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Welche nicht aus Blut, noch aus Fleischeswillen, noch aus Manneswillen, sondern aus Gott gezeugt sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie der einzige Sohn von seinem Vater hat, voll Gnade und Wahrheit. Ich denke, dass Sie die Scherzfrage kennen, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Wenn zuerst die Henne war, ist die Frage, wo kam sie her? Wenn zuerst das Ei war, war die Frage, wer hat das Ei gelegt? Aber es gibt so eine nette Formulierung, die heißt, die meisten Alternativen sind falsch. Das heißt, gewöhnlich geht es um ganz andere Dinge. Und die Bibel sagt, weder die Henne noch das Ei, sondern am Anfang war das Wort. Und sie drückt aus, dass durch dieses Wort alles entstanden ist. Das heißt, dieses Wort hat eine schöpferische Kraft. Es ist mit Gott gleichzusetzen. Und die Bibel ist ja vom Anfang bis zum Ende eine Einheit, auch wenn sie über mehr als 1600 Jahre geschrieben wurde. In der Offenbarung 19 steht von Jesus, wenn er wiederkommt, er trägt an seiner Hüfte geschrieben den Namen das Wort Gottes. Das heißt, wenn es hier heißt, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, ist es eigentlich einer der vielen Namen, die Jesus in der Bibel bekommt. Er hat diesen Namen das Wort Gottes. Gestern Abend lief im Fernsehen ein Film über die Genesis, das erste Buch Mose, ein sehr langer Film, wo so die Entstehung der Erde skizziert wurde, egal ob das jetzt sehr gut oder weniger gut gelungen war. Deutlich wurde einfach, das Wort war die Ursache für alles, was geschaffen ist. Gott sprach und es geschah. Das heißt, dieses Wort hat eine schöpferische Kraft, und ich finde es schön, Gott handelt völlig voraussetzungslos. Bei Hiob heißt es zum Beispiel, Kapitel 26, Vers 7, er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über das Nichts. Er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über das Nichts. Das heißt, er handelt völlig voraussetzungslos. Er muss nirgendwo anknüpfen, sondern das, was Gott tut, kommt einfach aus ihm heraus und entfaltet sich dann. Das griechische Wort für Wort heißt Logos, ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Daher stammt dieses Fremdwort in der deutschen Sprache Logik. Und jeder, der sich mit Naturwissenschaft befasst, wird bestätigen, dass alles, was er erforscht und entdeckt, in der Natur logisch aufgebaut ist. Vor wenigen Jahren hat ein Deutscher zum ersten Mal ein Atom sichtbar gemacht. Und er sagte, als er dieses Atom sehen konnte, er wurde dafür übrigens auch geehrt, als er dieses Atom sehen konnte, war er zuerst einmal ganz ruhig und schwieg, weil er staunte über diese große Schönheit. Das heißt, Gott hat die Dinge nicht nur im Großen schön gemacht, sondern auch im Kleinen. Dinge, die wir noch nie zu sehen bekamen und Sie und ich vielleicht auch nie sehen werden, sind auch noch schön. Es ist alles logisch aufgebaut, es funktioniert alles, und die Bibel sagt, die Ursache dafür ist, dass es durch Gottes Wort, durch den Logos geschaffen wurde. An der Stelle streiten sich natürlich die Geister. Wer den Faust gelesen hat, weiß, dass da so am Anfang so ein Übersetzungsversuch ist von diesem Johannesevangelium. Soll ich sagen, im Anfang war das Wort? Nein, so hoch kann ich das Wort nicht schätzen. Im Anfang war die Tat, übersetzt er dann, weil er sich nicht an das Wort binden möchte. So denken viele Leute und sagen, Wort sind nur Worthülsen, was soll's, die Tat zählt. Gut, bei Menschen sind Worte oft nur Worthülsen. Und bei dem, was wir sagen, möchte man bei manchem Wort auch hinten so in Klammern ein Verfalldatum dahinter setzen, so wie bei manchen Lebensmitteln, so auch bei Worten von Politikern, aber sicher nicht nur dort. Irgendwann ist es dann verfallen, es zählt nicht mehr. Gottes Wort zählt immer. Die Bibel erkühnt sich zu sagen, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, wenn ich etwas Bleibendes suche zum Investieren, sind es nicht die Edelmetalle, die vielleicht krisenfest sind von den Kursschwankungen der Börse oder die kleinen weißen Dinge, die man sich ins Ohr hängt oder um den Hals, sondern das Wort Gottes ist das, was bleibt. Das andere ist nicht schlecht, aber das ist das, was bleibt. Es gibt auch Menschen, die entscheidende Worte sprechen können, wenn sie eine Wohnung suchen und der 70. Bewerber sind und der Wohnungseigentümer dann sagt, sie kriegen die Wohnung. Ist das auch ein entscheidendes Wort, was ihr Leben ein kleines bisschen mitprägt? Oder wenn Sie sich um einen Ausbildungsplatz bewerben, um den sich viele andere mitbewerben und Sie kriegen die Zusage, ist das ein entscheidendes Wort, das auch etwas verändert? Wir können also auch schon entscheidende Worte sprechen. Oder wenn ein junger Mann dann zu seiner Geliebten irgendwann sagt, ja, ich denke, wir beide sind doch auf Dauer die Leute, die zusammenbleiben. Und sie beide ein Ja dazu haben, verändert das ihr Leben. Der Unterschied zwischen Gottes Wort und unserem Wort ist nur das, Gott schafft etwas Neues durch sein Wort. Er schafft Materie, er schafft Leben, er schafft Gesetze, während wir eigentlich nur das Vorhandene durch unser Wort beeinflussen oder verändern oder einsetzen können. Ja, durch unser Wort in dem Sinne werden die Dinge nur neu geordnet, aber schaffen kann sie nur Gott. Wenn ich so predige, einen Beruf habe, der mit dem Wort zu tun hat, dann ist mir das ein sehr lieber Beruf, aber manchmal hätte ich auch gerne etwas in der Hand, nicht nur die Bibel, irgendwas, was ich tun könnte. Da könnte man sagen, guck mal, das habe ich getan und das will ich dir jetzt zeigen. Wenn ich nur das Wort weitergebe, kann ich nichts vorweisen. Ich kann nur sagen, ich habe etwas geredet, dieser oder jener hat es verstanden, aber ich weiß überhaupt nicht, welche Wirkung dieses Wort hat. Aber Gottes Wort wirkt und das ist das Schöne. Deshalb erhole ich mich auch immer sehr schnell wieder von diesem Gedanken und freue mich, dass das Wort Menschen erreicht und segnet oder sogar von innen her neu werden lässt. Allerdings steht hier gleich, dieses Wort ist Licht und das Licht ist in die Welt gekommen und die Welt, die Finsternis hat es nicht angenommen. Das ist eigentlich logisch, die Finsternis nimmt Licht nicht an. Denn wenn sie Licht annehmen würde, dann wäre sie ja keine Finsternis mehr. Licht und Finsternis sind ja Gegensätze. Und wo Licht kommt, verschwindet Finsternis automatisch. Wenn Menschen etwas von Jesus hören, treten sie in das Licht Gottes. Und das ist ganz erstaunlich. Da gibt es manchmal klare Scheidungen, die auch sichtbar werden. Oft sind sie unsichtbar, aber sie geschehen trotzdem. Ich war als Student in einer christlichen Studentengruppe verantwortlich mit tätig. Wir haben so Teeabende gemacht für Studenten mit guten Themen in einem Keller eines Wirtshauses. Und manchmal kamen da so viele Leute, dass wir noch ein paar Stühle brauchten. Und ich erinnere mich noch, wie ich dann in einen Nebenraum ging, um Stühle zu holen. Es war so ein unbenutzter Raum, wo eben unbenutzte Stühle standen. Und da machte ich das Licht an und dachte, nanu, was ist denn hier los? Da bewegte sich der ganze Fußboden. Da waren lauter so große schwarze Viecher, die dann unter den Schränken und Stühlen verschwanden. Lichtscheue Kakerlaken. Es war nicht so ein schönes Erlebnis, aber es ist mir hängen geblieben. Und ich dachte, manche Menschen sind so wie diese großen Viecher. Wenn sie ins Licht Gottes treten, plötzlich sind sie verschwunden. Sie sagen, ach, der Pfarrer gefällt mir nicht oder die Lieder gefallen mir nicht oder was weiß ich, es war zu kalt oder die können nicht diskutieren und die glauben nicht dies und jenes. Und schon sind sie verschwunden. Dort, wo das Licht auftaucht, gibt es immer eine Scheidung. Nicht sofort, aber auf Dauer gesehen mit Sicherheit. Es gibt solche, die öffnen sich diesem Licht, die freuen sich, dass Jesus da ist für sie, und andere, die finden irgendwelche Gründe, um ganz schnell zu verschwinden. Die Finsternis hat das Licht nicht angenommen, und mancher möchte lieber mit geschlossenen Augen weiterleben und sich seine eigene Lebensphilosophie aufrechterhalten und die Liebe im Wort Gottes nicht annehmen. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Stück kennen von Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein, wo so ein Mann verunglückt und dabei sein Augenlicht verliert. Aber er hat es nur vorübergehend verloren und bekam es dann wieder. Aber er fand es so interessant, jetzt die Rolle des Blinden zu spielen. Insofern hat er diese Rolle weitergespielt in seinem Leben, weil er jetzt die Leute durchschauen konnte. Die dachten ja alle, er sieht sie nicht. Und das fand er so richtig interessant. So meint mancher, wenn er so eine Art, so eine Speziallebensphilosophie hat, ich schaue jetzt hinter die Karten der Leute, dann wäre das schon das Entscheidende. Dadurch, dass ich in meinem Leben die Rolle wechsle, jetzt vom Sehenden zum Blinden oder umgedreht, hat das Leben noch nicht das Licht Gottes im Herzen. Blinde haben auch ihre Lebensphilosophie. Da gibt es ja diesen netten Scherz, den man so als Sketch spielen kann, wo vier Blinde einen Elefanten untersuchen. Die stehen da rum, sie haben noch nie sowas gesehen, und der eine sagt, ich habe da eine Säule vor mir, die ist nicht so hart wie Stein, aber bewegt sich ein bisschen, aber lässt sich nicht verschieben. Irgendwo ist da noch so ein Knick drin. Und der andere, der ist ganz hinten, der sagt, ich habe da irgendwas wie so ein Staubwedel oder so. Sie haben aber nicht den Zusammenhang verstanden, dass das ein großes Tier ist und dass über den Säulen da noch etwas anderes schwebt, was alles zusammengehört. Blinde haben auch ihre Lebensphilosophie, und die ist selbst gestrickt und würde sich im Licht Gottes verändern lassen, wenn sie es wollten. Blinde sagen, ich muss meinen Weg immer selbst ertasten, es sei denn, ich hätte einen Führer. Jemand, der geöffnete Augen hat, der braucht keinen Führer, der dauernd neben ihm herläuft, weil er den Weg selbst sieht. Auch in der Politik hören wir immer mehr dieses Wort, gerade auch in moralisch-sittlich-ethischen Fragen. Jeder muss seinen Weg selbst suchen. Jeder muss seinen Weg selbst suchen. Ich bin da immer etwas betrübt, weil ich dann schon von vornherein weiß, dass hier die Richtlinien Gottes außer Kraft gesetzt werden. Denn wenn Richtlinien da sind und jeder seinen Weg selbst suchen muss, heißt es von vornherein ja schon, ich nehme diese Richtlinien nicht zur Kenntnis. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ich also mir meine eigene Lebensphilosophie suchen muss, bedeutet das schon, dass ich an diesem Weg vorbeigehe. Ein Vers kennen viele auswendig, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich muss mir also nicht jeden Weg selbst suchen, ich kann ihn mir durch Gottes Wort weisen lassen. Das Licht kam in die Welt, Jesus kam in die Welt, aber viele liebten die Finsternis mehr als das Licht. Sie wollten lieber ihre alten Überzeugungen auch hinüberretten und sie nicht von Gott verändern lassen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Hier heißt es nämlich, so viele ihn aber aufnahmen, nämlich Jesus, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Es gibt also solche, die sich bewusst öffnen und die erleben dann eine gewaltige Veränderung. Sie werden nämlich Kinder Gottes. Sie werden sozusagen von Gott adoptiert. Sie kommen in eine ganz neue Familie hinein. Aber nicht nur juristisch, sondern auch von innen her werden sie verändert. Sie empfangen plötzlich eine Sicht für den Weg und das Ziel ihres Lebens. Jemand, der Jesus kennenlernt, entdeckt, was der Weg und das Ziel seines Lebens ist. Und er bekommt einen tiefen Sinn. Dieses Zitat von Dag Hammarskjöld, das ich schon einmal erwähnte, diesem eben ersten UN-Sekretär, der sagte an dem Tag, als ich Gott meine Hand gab und Ja zu ihm sagte, wurde mir der Sinn meines Lebens klar. Sagt ein Mann, der sicher von vielen bewundert wurde. Gott schenkt mir also eine klare Sicht für den Sinn meines Lebens, dass ich zur Ehre Gottes lebe. Er macht mich zu einem Kind Gottes, stellt mich in eine Familie von Kindern Gottes hinein. Und an der Stelle bin ich oft betrübt, wenn ich in vielen Gesprächen immer wieder einen Punkt höre. Wissen Sie, ich kann doch auch zu Hause beten, da muss ich doch nicht in die Kirche gehen. Gut, ich bin zwar vollzeitlicher Mitarbeiter einer Kirche, aber das ist ja nicht mein Lebensinhalt, sondern Jesus ist der Lebensinhalt. Aber wenn ich höre, kann ich nicht auch zu Hause beten, bin ich immer deshalb betrübt. Nicht, weil sich jemand von der Kirche absetzt, sondern weil ich merke, entweder erkennt Jesus noch nicht, denn dann wüsste er ja, dass er in eine Familie der Kinder Gottes hineingeboren ist. Das heißt, er braucht andere Gläubige, um dieses Familienleben der Kinder Gottes zu praktizieren. Oder, falls er Jesus kennt, hat er nicht begriffen, was die Gemeinschaft von Christen bedeutet. Und das betrübt mich dann immer ein bisschen für ihn. Außerdem macht Jesus uns als Kinder Gottes erbberechtigt und das Erbe, das er schenkt, ist das ewige Leben. Es ist nicht schön, wenn jemand merkt, es geht langsam zu Ende mit mir, aber das Schönste kommt noch. Nicht der Tod, sondern die ganze Ewigkeit in der Liebe und Freundlichkeit Gottes zu verbringen, mit all den Menschen, die voller Liebe dort sind, in der Nähe Gottes, mit allen, die Gott ehren. Das Schönste kommt noch. Und wenn ich vom Wort her begreife, dass Jesus mich liebt, dann wird dieses Wort eine entscheidende Bedeutung für mein Leben gewinnen. Wenn es heißt, im Anfang war das Wort, dann möchte ich dieses Wort auch gerne an den Anfang meiner Tage setzen, indem ich es zum Beispiel lese, jeden Tag. Im Anfang war das Wort. Das heißt, Menschen, die geöffnete Augen bekommen für Jesus, bekommen normalerweise auch geöffnete Augen für sein Wort. Und das ist ein guter Test, den man mit sich persönlich einmal machen kann. Die meisten Leute, die die Bibel nicht lesen, haben auch keinen Blick für Jesus. Ich sage das so etwas klar und krass, weil ich selbst sehr lange zu diesen Leuten gehört habe. Ich besaß natürlich eine Bibel, die ich aber nie gelesen habe. Ich fand das ein bisschen zu langweilig. Bis ich Jesus kennenlernte und dann auch merkte, jetzt wäre es auch gut, dieses Buch von innen kennenzulernen. Und ich habe dann erst ein Andachtsbuch gelesen, so ein Jahr lang, und dann gesagt, oh, was soll ich mir das immer von einem anderen schon so ein bisschen auslegen lassen? Ich würde gerne wissen, was in der Bibel selbst steht. Und fing dann an, sie zu lesen und lese sie sehr gerne jeden Tag. Ein offenes Auge auch für das Wort Gottes und all das, was es mir erschließt. Ja, und dann heißt es, diese Leute, die Jesus aufnehmen, die würden Kinder Gottes und sie seien nicht aus Blut, noch Fleischeswillen, noch Manneswillen, sondern aus Gott gezeugt. Das finde ich besonders klar. Ich kann niemand überreden, Christ zu werden. Ich wiederhole das nochmal. Ich kann niemand überreden, Christ zu werden. Warum? Hier steht es, die sind nicht aus Manneswillen gezeugt, sondern von Gott. Das kann nur Gott alleine tun. Er kann mich zwar dazu gebrauchen, aber ich kann niemand überreden, Christ zu werden, sondern nur wenn er Christus kennenlernt, wird er Christ. Und dann lernt er Gott als Vater kennen und freut sich darüber. Wir können natürlich mithelfen, dass jemand Christ wird. Ich denke an einen jungen Mann, den ich kenne, der fuhr auf eine Konferenz und hat zwei Freunde mitgenommen nach Belgien. Und er hat auf dieser Konferenz nichts anderes getan, als stundenlang für seine zwei Freunde gebetet. Sich immer wieder zurückgezogen, dass die doch endlich begreifen, wer Jesus ist. Und dann ging die Konferenz zu Ende und sie hatten es nicht begriffen. Sie fanden es zwar sehr nett dort, es hat ihnen gut gefallen, aber mehr auch nicht. Und dann haben sie auf der Heimfahrt im Zug miteinander geredet und dieser junge Mann, der sagte, ach, es wäre schön, sie saßen da allein im Abteil, wir könnten doch gerade noch einmal beten. Und auf einmal betete einer seiner Freunde mit und sagte, Herr Jesus, mein Leben gehört dir. Und er war selbst erstaunt, sagte, nanu, was habe ich da gerade gesagt? Da kam die erste Gebetserhörung und die zweite kam dann, als sie zu Hause waren, da hat ein, zwei Wochen später auch der andere Freund sein Leben Jesus anvertraut und sie konnten dann zusammen etwas für Gott tun in der Umgebung, wo sie wohnten. Hier heißt es dann noch, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das heißt, Jesus wurde Mensch, er verleiblichte sich, dass man ihn sehen konnte, ihm die Hand schütteln konnte, ihn in den Arm nehmen konnte oder umgedreht, er die anderen. Das Wort ward Fleisch, das heißt, er verleiblicht sich. Und soweit ich das verstehe, ist das immer noch Gottes Ziel, dass er sein Wort verleiblicht in Christen. Dass man irgendwo auch in ihrem Leben etwas davon merken kann, dass Gott lebt. Das heißt nicht, dass diese Christen fehlerfrei werden. Man wird immer noch Ecken und Kanten finden. Und wenn ich meinen Mund erst dann auftun dürfte, um zu predigen, wenn ich fehlerfrei wäre, dann würde ich bis zu meinem Grab schweigen. Aber Gott gebraucht auch Leute, die Fehler haben, und trotzdem verändert er sie nach seinem Bild. Ein wortbezogenes Leben möchte das Wort auch verleiblichen, indem man es auch im Alltag erkennen kann, in einem Lebensstil, den Gott prägt. Stelle nochmal meine Eingangsfrage: Was war am Anfang, die Henne oder das Ei? Weder die eine noch das andere, sondern das Wort Gottes, ein anderer Name für Jesus. Im Schöpfungsbericht wird alles durch das Wort geschaffen, das heißt, dieses Wort hat eine riesige Energie, die alles ins Leben bringen kann, auch bei uns persönlich. Und dieses Wort ist wie Licht, aber manche Menschen scheuen das Licht, sie möchten lieber ihre Lebensphilosophie im Dunkeln und Abtasten verschiedener Strecken selber entwickeln, statt Gottes erhellten Weg durch sein Wort zu gehen. Wer Christus aufnimmt, empfängt entscheidende Vorrechte, dass er Gottes Kind wird, in eine Familie hineingeboren wird von Kindern Gottes, erbberechtigt ist mit dem ewigen Leben und auch ein wortbezogenes Leben führen lernt. Gottes Wille ist die Verleiblichung des Wortes, und deshalb möchte ich mit zwei Fragen schließen. Die erste Frage ist die: Welche Rolle spielt dieses Wort in meinem Leben? Wenn es heißt, im Anfang war das Wort, dann ist die Frage, steht dieses Wort auch im Anfang bei mir? Also welche Rolle spielt dieses Wort? Und die zweite Frage: Wenn das Wort auf Verleiblichung zielt, glaube ich das, dass es sich auch in meinem Leben verleiblichen möchte? Hab Danke, Jesus Christus, dass du immer konkret bist, weil deine Liebe so persönlich ist. Schenke du, dass wir das verstehen, dass wir immer mehr unsere Herzen dir öffnen, dir gerne folgen und vertrauen, und dass du dein Wort auch in unserem Leben ausdrücken und auch verleiblichen kannst.